Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Die nachfolgende Generation verweichlicht und verzärtelt ist. Die vorangegangene Generation war zu grausam und hart. Und nur man selbst hat genau das optimal kalibrierte Level an Sensibilität zufällig erreicht. Da stimmt ja irgendwas nicht. Dieses Phänomen bezeichnet Piketty mit seinen Kollegen zusammen als die Entstehung einer Klasse von linken Brahmanen. Wir haben also eine Gruppe von Menschen, die in sogenannten High-Status, Low-Pay-Jobs sind. Moralisierung ist das Phänomen, das entsteht, wenn wir Statuswettbewerbe besonders intensiver Natur haben, die ausgetragen werden von Individuen, die hohes symbolisches Kapital haben, aber wenig Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu den RHI-Schlaglicht-Talks. Bei mir ist Hanno Sauer, er ist später Speaker bei den RHI-Talks, dem wissenschaftlichen Symposium aus dem Roman-Herzog-Institut. Und Hanno Sauer wird einen Talk dazu halten, wie geht strategische Führung in Zeiten von Gut und Böse. Herr Sauer, Sie haben viele, viele Interviews schon gegeben, aber bei diesem Format, gab es da eine besondere Herausforderung für Sie?
Ja, eine große Herausforderung ist es, wenn es ein übergreifendes Thema für so ein Symposium gibt, dass man dann eine Verbindung findet zwischen den Themen, die man selbst hat und den Anliegen, die man selbst mitbringt und die in Verbindung zu bringen mit dem Thema, was für die Tagung als Ganze so gedacht ist. Aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen.
Ja, also das glaube ich auch. Ich bin auch total gespannt, was Sie später sagen werden. Jenseits dieser großen philosophischen Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen, gibt es auch kleine philosophische Fragen. Apple oder Android?
Apple all the way. Einfach keine Competition.
Keine Competition. Nein. Marvel oder DC?
DC, kein Comicbuch-Fan, aber Marvel ganz besonders nicht. Also wenn, dann DC und dann vielleicht nur die ersten beiden Batman-Filme von Tim Burton.
Okay. Kugelschreiber oder Bleistift?
Kugelschreiber.
Schreibt sich einfach besser damit?
Schreibt sich besser. Ich habe einen Kugelschreiber, den ich benutze und ich weigere mich, irgendeinen anderen Stift zu benutzen. Das heißt, wenn der nicht aufgefunden werden kann, weil meine Kinder ihn vielleicht versteckt haben, dann wird eben nicht geschrieben.
Sie sind Spiegel-Bestseller-Autor und selbst Fiktion oder Sachliteratur?
Ich muss sagen Sachliteratur, weil es für mich beruflich wichtig ist, weil es mich auch wirklich genuin interessiert. Ich kaufe wahnsinnig viele Bücher und lese wahnsinnig viele Bücher, aber ich bin kein reiner Non-Fiction-Leser. Ich versuche auf jeden Fall auch am Ball zu bleiben, was aktuelle Romane angeht und versuche so 15, 20 Romane vielleicht im Jahr auch hinzukriegen, weil man einfach viel darüber lernt, was gerade Themen sind und Interessen sind und wie aufstrebende oder etablierte Autoren über die Welt nachdenken und Geschichten konstruieren und mit welchen Formen experimentiert wird und so weiter. Also da lernt man auch sehr viel über den Zeitgeist eigentlich, was über die Themen, die in Romanen verhandelt werden. Ich muss sagen, ich neige mehr Non-Fiction, mehr Sachbuch natürlich, naturgemäß, aber ich versuche es ausgewogen zu halten.
Und wenn Sie mit den Kindern im Urlaub sind, Sneakers oder Sandalen?
Barfuß.
Barfuß.
Oder muss ich mich entscheiden?
Nö, passt auch. Barfuß ist eine super Option. Aber Herr Sauer, jetzt nochmal zu Ihrem Thema. Strategische Führung in Zeiten von Gut und Böse. Sie haben sich mit einem großen Zeitraum beschäftigt, mit vielen Persönlichkeiten auch. Und wenn Sie jetzt die Chance hätten, tatsächlich mit jemandem einen Tag lang das Leben zu tauschen, gibt's jemanden aus dem Portfolio, mit dem Sie sich beschäftigt haben, wo Sie sagen, ja, das würde ich gerne mal erleben.
Ich weiß gar nicht. Ich habe witzigerweise, wir haben jetzt übers Lesen gesprochen, über Urlaub gesprochen und ich habe jetzt jüngst im Urlaub in den Herbstferien einen Roman gelesen. Da kommt eine Szene vor, in der eine Großmutter ihrer Enkelin sagt, stell dir mal vor, du würdest dich mit deinen 10 besten Bekannten in einen Stuhlkreis setzen und jeder könnte die eigenen Probleme, die gravierendsten eigenen Probleme in ein Päckchen packen und in die Mitte legen. Und dann könnte man frei wählen, welches Paket man nehmen würde. Würde man nicht immer das eigene Paket eigentlich nehmen und nicht das von jemand anders? Und ich glaube, da ist was dran. Intuitiv denkt man, nee, ich nehme lieber mein eigenes Paket wieder zurück. Deswegen ist das mit dem Tauschen, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre mir ein bisschen riskant. Mir geht's eigentlich ziemlich gut, so in den zentralen Hinsichten im Leben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich oder muss ich tauschen.
Sie müssen nicht tauschen, aber vielleicht gibt's jemanden, wo Sie sagen, oh, das war jetzt irgendwie so ein Argument oder eine philosophische, eine ethische Idee, die hätte ich gerne ausdiskutiert mit jemandem. Da wäre ich gern dabei gewesen.
Nee, glaube ich. Ich glaube, wenn, dann würde ich versuchen, was kennenzulernen, was nicht ich bin. Ich würde auf jeden Fall eine Frau nehmen. Ich würde auf jeden Fall von ganz woanders, vielleicht aus einer anderen Zeit, um so ein bisschen zu gucken, okay, wie hat sich das angefühlt?
Okay, andere Person of Color vielleicht,
ja.
Gender,
möglichst
divers.
Anders.
Okay, möglichst anders. Cool, also ich freue mich wirklich auf Ihren Talk. Ich bin echt gespannt. Und zum Abschluss würde ich ganz gerne von Ihnen noch wissen, wofür Sie brennen. Gibt es irgendeinen Zweck oder eine Organisation, etwas, wo Sie wohltätig mitarbeiten in der Stadt Düsseldorf oder was, wo Sie sich engagieren, wo Sie sagen, das würden Sie gerne noch Blick machen?
Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, jeder kann und sollte, glaube ich, drüber nachdenken und es ist sehr empfehlenswert, tut auch nicht weh, sich ein Spendenbudget zu überlegen. Da gibt es traditionelle Sachen. Ich zum Beispiel spende an Oxfam, aber es gibt auch andere sehr, sehr, sehr bewährte und auch empirisch als effizient ausgewiesene philanthropische Organisationen, Charity-Organisationen, die verschiedene Themen haben. Das kann globale Armut sein, das können politische Anliegen sein, die man damit fördern kann. Da sollte man sich mal reinfuchsen und dann kann man jedes Jahr vielleicht so ein bisschen den eigenen Beitrag ein bisschen anheben. Und dann merkt man das auch gar nicht unbedingt. Ansonsten, das zählt jetzt vielleicht nicht, aber man ist natürlich auch irgendwie dann mit, wenn man Kinder hat, viel aktiv dann in der Schule oder sowas in der Art. Das ist jetzt nicht besonders philanthropisch, aber das ist dann so der Rest an Altruismus, den ich mir so ein bisschen abnötige.
Und nochmal jenseits vom Altruismus, was hat Sie denn motiviert, hier eigentlich beim Roman-Herzog-Institut heute so einen Talk zu übernehmen?
Ich versuche, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Ich freue mich, wenn sich Leute für meine Themen interessieren, und es ist ja ein renommiertes Institut, es ist toll organisiert, in einem schönen Haus, in einer schönen Stadt, und da fällt es mir leicht, ja zu sagen.
Vielen Dank dafür, das nehme ich mal als Kompliment an das Roman-Herzog-Institut. Und für alle, die Hanno Sauer noch näher kennenlernen wollen, es gibt auch einen RHI-Podcast, dafür bin ich zu ihm an die Universität nach Utrecht gereist. Auch den finden Sie auf dem Roman-Herzog-YouTube-Kanal oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, Herr Sauer, bleibt mir nichts übrig, als Ihnen noch ganz viel Spaß bei Ihrem Talk zu wünschen zur Frage, wie geht strategische Führung in Zeiten von Gut und Böse.
Dankeschön. Guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. In den letzten Jahren hat sich die Idee ein bisschen verbreitet und ist immer populärer geworden, dass man soziale Probleme, soziale Verwerfungen, soziale Ungerechtigkeiten vielleicht dadurch am besten angeht oder zu lösen versucht, dass man anfängt, anders über diese Probleme zu sprechen. Und ich will Ihnen erstmal ein Beispiel dafür geben und dann eine Analyse vorschlagen, was es mit diesem Beispiel und ähnlichen Beispielen auf sich haben könnte. Es ist in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren Mode geworden, und wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, in Thinktanks und Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, Ministerien, Kulturbetrieben, Universitäten und anderen Organisationen Wörter neu zu erfinden. Ein Beispiel dafür ist das Wort obdachlos. Irgendwann haben Leute behauptet, dass das Wort obdachlos irgendwie problematisch und stigmatisierend ist und durch eine neue, bessere, gerechtere, sensiblere Variante zu ersetzen wäre. Und die Vorschläge, die gemacht worden sind, waren zum Beispiel, wir sollten nicht mehr obdachlos sagen, sondern zum Beispiel hauslos. Und als das nicht mehr auszureichen schien, hat man gesagt, wir brauchen nochmal ein neues Wort. Wir brauchen nicht hauslos, sondern vielleicht hausberaubt, um anzudeuten, dass da eine soziale Ungerechtigkeit dahinter steckt. Aber hausberaubt ist vielleicht auch nicht okay. Wir brauchen so etwas wie Person, die Hauslosigkeit erfährt, oder irgendeine andere Konstruktion. Und ich will mich gar nicht, ich glaube, Sie erkennen diese Art von Beispiel von neuen linguistischen Innovationen in unserem moralischen, politischen, sozialen, normativem Vokabular. Ich will mich gar nicht darüber lustig machen. Ich will es auch gar nicht kritisieren, sondern ich will erstmal verstehen, wie es zu dieser Dynamik kommt und was es damit auf sich hat und was die tiefer liegenden Ursachen dafür sind. Wir sehen immer wieder dieselbe Struktur in diesen Entwicklungen, nämlich dass Innovationen vorgeschlagen werden und auch, dass unser normatives Vokabular manchmal extravaganter wird oder vielleicht sogar strenger, rigoroser. Manchmal wird man vielleicht sogar sagen wollen, exzessiver. Und die Frage ist, wie kommt es zu dieser Dynamik der Moralisierung und der manchmal vielleicht übertriebenen Moralisierung? Das ist wichtig für das Thema unserer Tagung, strategische Führung, weil, wie schon mehrfach gesagt worden ist, strategische Führung heißt, dass man Ziele formuliert, dass man realistische Ziele anstrebt, die man dann als Kollektiv versucht umzusetzen. Und um als Kollektiv funktionieren zu können in einer Institution oder in einer Organisation wie einem Unternehmen oder einem Ministerium oder einer Kanzlei oder was auch immer Ihr Lieblingsbeispiel dafür ist, da kommt es darauf an, dass man sich nicht in solchen linguistischen Grabenkämpfen aufreibt. Da kommt es darauf an, dass man sich nicht mehr als notwendig polarisiert und sich gegenseitig moralisierend mit Vorwürfen in den Nacken atmet, sodass es nie zu dieser kollektiven Handlung kommt, die für die Umsetzung von strategischen Zielen so wichtig ist. Wir brauchen also eine Diagnose, was Moralismus erzeugt, was die tiefer liegenden Ursachen von diesem Phänomen sind. Und ich glaube, es gibt eine extrem verbreitete und populäre Diagnose, wie es dazu kommt, die ich aber für völlig unplausibel halte. Es ist aber die populärste und sie besteht ungefähr darin, naja, die aktuelle Generation taugt eben nichts. Die aktuelle nachwachsende Generation besteht aus hypersensiblen, verweichlichten, verzärtelten Individuen, die eingepackt und geschützt werden müssen, die von allem getriggert werden, von allem traumatisiert werden, hypersensibel sind und die so ähnlich wie Schneeflocken bei der kleinsten Berührung schon schmilzen und auseinanderfallen und nichts aushalten. Und ich glaube, so populär diese Diagnose oder dieser Erklärungsansatz auch ist, so wenig überzeugend ist er auch. Denn man erfährt ja überhaupt nicht, wieso sollte es dazu gekommen sein, dass jetzt zufällig diese nachwachsende Generation aus dieser Ansammlung von verweichlichten und verzärtelten und hypersensiblen Individuen besteht. Was ist der kausale Mechanismus, der dazu geführt hat, strukturell? Diese Erklärung wird eigentlich immer schuldig geblieben. Und man sollte auch allein schon deshalb skeptisch sein dieser Diagnose gegenüber, weil das ja jede Generation glaubt, dass die nachfolgende Generation verweichlicht und verzärtelt ist. Die vorangegangene Generation war zu grausam und hart und nur man selbst hat genau das optimal kalibrierte Level an Sensibilität zufällig erreicht. Da stimmt ja irgendwas nicht. Ich glaube, es lohnt sich deshalb, eine andere Diagnose zu suchen, die wissenschaftlich plausibler ist, empirisch abgesicherter und begrifflich zutreffender. Und ich will Ihnen heute drei Begriffe vorstellen und die Verbindung zwischen diesen Begriffen erklären, die diese Diagnose, glaube ich, in einer deutlich überzeugenderen Art und Weise liefern kann. Diese drei Begriffe sind erstens linke Brahmanen, zweitens Elitenüberproduktion und drittens teure Signale. Ich glaube, die Verbindung zwischen diesen drei Begriffen bleibt erstmal obskur, aber ich hoffe, dass ich das einigermaßen erklären kann, was es damit auf sich hat, was mit diesen Begriffen gemeint ist und inwiefern das eine Diagnose für dieses Phänomen der moralistischen Dauerinnovation und Eskalation in unserem moralischen Vokabular liefert. Vor ein, zwei Jahren ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Paper erschienen, bei dem auch der sehr bekannte Ökonom Thomas Piketty beteiligt war. Und dieses Paper beschreibt eine völlige politische Neuzuordnung in den Präferenzen von Individuen und sozialen Gruppen seit der Nachkriegszeit. Und diese politische Neuzuordnung besteht, grob gesagt, in Folgendem. Die längste Zeit seit der Nachkriegszeit war eigentlich das Wahlverhalten und die politischen Präferenzen sehr stark klassensortiert. Das heißt, auf der einen Seite gab es Individuen und Gruppen, die eine relativ hohe Ausbildung hatten, Universitätsabschlüsse zum Beispiel, und ein relativ hohes Einkommen. Das waren in der Regel dieselben. Und dort wurde tendenziell konservativ oder vielleicht auch wirtschaftsliberal gewählt. Und auf der anderen Seite gab es Individuen oder Gruppen, die ein niedrigeres Level an Ausbildung hatten, also vielleicht keine Universitätsabschlüsse und ein geringeres Einkommen. Das waren auch in der Regel dieselben, also die traditionelle Arbeiterklasse der Nachkriegszeit. Und man sieht, dass sich diese Zuordnung
vollkommen geändert hat.
Das ist ein bisschen kompliziertes Schauspiel, aber man sieht so ungefähr, dass das hier von niedriger Ausbildung und niedrigem Einkommen verschoben hat hin zu zwar niedrigen Einkommen, aber einer guten Ausbildung, also hohe Universitätsabschlüsse. Und dieses Phänomen bezeichnet Piketty mit seinen Kollegen zusammen als die Entstehung einer Klasse von linken Brahmanen. Wir haben also eine Gruppe von Menschen, die in sogenannten High Status, Low Pay Jobs sind. Also relativ prestigeträchtige Berufe, die mit sehr, sehr, sehr besonderen Universitätsabschlüssen vielleicht verbunden sind, aber man verdient nicht so viel Kohle. Redaktionen, Journalismus, Politik, Universitätssystem und so weiter und so weiter. Und das ist die neue Klientel, die nach dem Wegfall der Arbeiterklasse und der Deindustrialisierung in modernen westlichen Gesellschaften, ist das die neue Klientel, die linke, progressive, linksliberale Parteien für sich entdeckt haben. Die Spaltung ist also jetzt nicht mehr klassenbasiert so sehr, sondern eher zwischen linken Brahmanen und sogenannten rechten Händlern, also Einkommen und Ausbildung eigentlich. Und das ist die neue Spaltung, die unsere Politik dominiert. So, das ist der erste soziostrukturelle Faktor, den ich einführen wollte. Der zweite Begriff, den ich vorstellen möchte, ist der Begriff der Elitenüberproduktion. Der amerikanische Politikwissenschaftler Peter Turchin hat diesen Begriff geprägt, der, finde ich, sehr, sehr, sehr eingängig ist. Und die intuitive Idee ist eigentlich sehr, sehr klar. Es ist politisch sehr, sehr, sehr problematisch und konfliktbelastet, wenn es weniger soziale Elitenpositionen gibt als Eliteaspiranten. Also wenn es dieses Missverhältnis gibt, diese Asymmetrie zwischen Positionen, die prominent sind oder einflussreich in den sozialen Eliten. Aber es gibt viel zu viele linke Brahmanen, gut ausgebildete junge Menschen, als dass die alle so eine Position auch bekommen könnten. Das führt zu Frustration und vor allem führt es zu einem drastisch intensivierten Statuswettbewerb in diesen sozialen Zirkeln. Und was macht man, wenn man unter Bedingungen der Elitenüberproduktion einen intensivierten Statuswettbewerb austragen kann, aber man hat keine Kohle? Mit welcher Währung trägt man diesen Statuswettbewerb aus, gewissermaßen? Und was können diese linken Brahmanen am besten? Sie können am besten jonglieren mit neuen Konzepten, neuen Ideen, neuen Begriffen und neuen Theorien. Und hier bietet sich vor allem an, dass man natürlich neue moralische Konzepte prägt, neue gesellschaftskritische Ideen vorschlägt, um anzuzeigen, was in unserer Gesellschaft aktuell sozial und politisch falsch läuft, wo die progressiven Prioritäten liegen sollen, was soziale Ungerechtigkeiten sind, was soziale Pathologien sind und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Gruppe von High-Status, Low-Pay-Individuen, die unter Bedingungen dieser Elitenüberproduktionsasymmetrie in diesen hyperintensiven Statuswettbewerb eintreten müssen, die machen das mit einer moralischen Währung. Und es geht ab jetzt darum, nicht, wer hat die ausgewählteste Vintage-Rolex oder wer hat das größte Haus in Bogenhausen oder wer hat die abgefahrenste Karre, sondern es geht darum, wer hat die am subtilsten eingestellten moralischen Werte? Wer entdeckt neue Ungerechtigkeiten, wo vorher keiner eine gesehen hat? Wer schafft es, die moralische Innovation zu identifizieren und einen eingängigen Begriff dafür zu prägen? Und das ist die neue Währung, mit denen Statuswettbewerbe ausgetragen werden, unter diesen neuen demografischen Bedingungen, die sich immer, immer weiter intensivieren in deindustrialisierten, modernen, westlichen Wissensgesellschaften. Und jetzt ein dritter Begriff. Wir gehen jetzt ein bisschen in das Feld der Biologie, auch der Wirtschaftswissenschaften. Und in diesen Feldern wurde mehr oder weniger gleichzeitig in den 70er Jahren der Begriff sogenannter teurer Signale entwickelt. Manchmal sagt man auch kostspielige Signale. Manchmal sagt man auch fälschungssichere Signale, hard-to-fake-Signals. Und ein oft benutztes Beispiel dafür ist das sogenannte Prellspringen der Gazelle. Die Gazelle möchte natürlich nicht vom Löwen gerissen werden, aber sie möchte auch nicht natürlich dem Löwen entkommen müssen und sich dabei anstrengen. Am besten ist es, wenn der Löwe gar nicht versucht, die Gazelle zu jagen. Also wie kann die Gazelle den Löwen davon überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist, zu versuchen, sie zu jagen und zur Strecke zu bringen? Sie muss ihm irgendwie kommunizieren, dass sie so schnell und fit und gesund ist,
dass sich eine Jagd nicht lohnt. Und dieses Prellspringen ist ein sogenanntes teures Signal, ein Hard-to-Fake-Signal, weil man eben wirklich schnell und gesund und fit sein muss, um das tun zu können. Das macht dieses Signal verlässlich. Das kennt man auch aus Thorstein Veblens Theorie des demonstrativen Konsums. Wir kennen das alle bei Statussymbolen auch. Eine teure Uhr, die muss man sich wirklich leisten können. Das kann man nicht. Man kann natürlich eine Fake-Uhr haben. Aber eine echte teure Uhr, die sagt etwas Objektives über jemanden aus. Nämlich, dass man über bestimmte Ressourcen verfügt. Dass man über die Qualitäten verfügt, die mit dem teuren, kostspieligen Signal auch angezeigt werden sollen. Und diese Logik geht sehr, sehr, sehr tief in unsere menschliche Gesellschaft und in unsere menschliche Psyche ein und formt einen großen Teil, nicht alles, aber einen großen Teil unserer sozialen Beziehungen. Aber jetzt kommt der Twist. Das Problem ist, dass moralische Signale zu senden, also zum Beispiel irgendeinen Post auf Twitter oder auf anderen sozialen Medien, dass man wahnsinnig erschüttert davon ist, von dieser oder jener Entwicklung in der Welt. Oder dass man ganz doll weinen musste, als man das gelesen hat. Und so weiter und so weiter. Diese Art von moralischen Signalen, ich bin hypersensibel, ich bin extrem subtil moralisch eingestellt und kalibriert, sind ja gerade keine kostspieligen Signale, sind ja billige Signale. Sind ja nicht hard to fake, sondern easy to fake. Das kann man ja einfach tippen und man muss sozusagen gar kein Prellspringen dahinter irgendwie ausführen können, um dieses Signal zu stabilisieren und verlässlich zu machen. Was tut man also, wenn man einer von diesen linken Brahmanen aus der neuen intellektuellen Klasse ist? Sehr gut ausgebildet im mit Worten jonglieren, wenig Geld auf dem Konto, man operiert unter Bedingungen intensiveren Statuswettbewerbs, weil man eine Elitenüberproduktion in unseren modernen Gesellschaften hat. Was macht man? Man muss also irgendwie diese moralischen Signale, die Währung in den eigenen Statuskonflikten, irgendwie verlässlich machen, weil sie ja nicht intrinsisch kostspielig sind. Was man also macht, ist, man muss versuchen, permanente Innovation und Eskalation in unserem moralischen Vokabular einzuführen. Man muss also permanent dafür sorgen, dass man selbst zur moralischen Avantgarde gehört, die die neuesten Begriffe kennt, die andere vielleicht nicht kennen. Man muss permanent dafür sorgen, dass man selbst immer noch extremere, extravagantere, subtilere, entlegenere, manchmal auch moralische, soziale und politische Positionen bezieht, bei denen andere nicht mitkommen wollen oder nicht mitziehen wollen, sodass man diese moralischen Signale, dieses performative Moralisieren als Erkennungszeichen in der jeweils eigenen Gruppe nutzen kann, um in dieser Gruppe an die Spitze zu kommen. Und genau das ist sozusagen die soziostrukturell tiefer liegende Erklärung dafür, warum wir dieses Phänomen beobachten, dass wir dann geneigt sind, als exzessives Moralisieren von irgendwie übertrieben empfindlichen jungen Leuten. Wir sehen also, wenn man diese drei Begriffe zusammenbringt, die Entstehung dieser intellektuellen Klasse auf der Seite progressiv linksliberaler politischer Orientierung, zusammen mit diesem demografischen Wandel hin zu einem Missverhältnis zwischen Elitepositionen und der Menge an Elite-Aspiranten. Und wenn man das kombiniert mit der Logik kostspieliger Signale und versteht, dass moralische Signale oft gerade nicht kostspielig sind, dann sieht man, dass diese permanente Innovation in unserem moralischen Vokabular und die Eskalation in unseren moralischen und politischen Positionen genau dieses Stabilisierungsproblem löst, wie man Statuswettbewerbe austragen kann in den Gruppen, in denen man irgendwie sich an die Spitze der Hierarchie setzen möchte. Ich glaube, das ist eine empirisch viel überzeugendere Diagnose dieses Problems, was wir alle schon mal gesehen haben, was uns allen schon mal begegnet ist, an dem wir alle oft auch teilnehmen. Und ich glaube, es ist wichtig einzusehen, dass solche strukturellen Faktoren immer auch strukturelle Lösungen verlangen. Das Phänomen der Moralisierung und der Polarisierung, das gegenseitige moralistische einander die Augen auskratzen, ist kein psychologisches Phänomen, das irgendwie mit einer verzärtelten, verweichlichten aktuellen Generation zusammenhängt. Sondern Moralisierung ist das Phänomen, das entsteht, wenn wir Statuswettbewerbe besonders intensiver Natur haben, die ausgetragen werden von Individuen, die hohes symbolisches Kapital haben, aber wenig Geld. Und eine Lösung, wenn man eine strukturelle Lösung dafür vorschlagen möchte, und wenn es uns auf die Nerven geht, diese Moralisierung in unserer Gesellschaft zu beobachten, dann sollten wir den Leuten vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld geben. Dankeschön.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!